nach dem Tod ist alles aus. Und die Bibel sagt, danach wird unser Leben komplett zum Vorschein kommen. Wenn das so ist, dann können wir uns die Frage stellen, was hört man von uns? Diesen Satz habe ich mir nicht zurechtgelegt, den habe ich gelesen in Kolosser Kapitel 1, Vers 4. Wir wollen heute einmal uns betrachten, wie leben wir? Welche Motive haben wir, wenn wir was tun, wenn wir uns was zurechtdenken? Aus welcher Motivation machen wir das oder wie motiviert sind wir dabei, wenn wir was tun? Und ich werde zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament lesen. Einmal ist es der Kolosserbrief und dann der zweite Timotheusbrief. Aber es geht um diesen Gedanken. Im Kolosserbrief, da sagt Paulus, richtet er sich an die Gemeinde und gibt ihnen eine Antwort auf die Motive und ihr Handeln. Und ich fand das interessant und ermutigend, wie Paulus die Gemeinde im Auge behält und ihr hilft zu wachsen. Ich lese mal Kolosser Kapitel 1 ab Vers 3. Da sagt er, wir danken den Gott und Vater, unserem Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben. Ihr Danken kommt, hat diesen Beweggrund, sie haben etwas von dieser Gemeinde gehört. Jetzt hören wir mal zu, was haben die denn gehört? Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Schau mal, ein Glaube an Jesus Christus, der ist praktisch geworden. Das ist nicht ein Glauben, eine Theorie. Ja, ich glaube, ich weiß. Ja, und jetzt kann ich mich ausruhen. Der Glaube darf nie egoistisch sein. Er darf nie für uns alleine behalten werden. Ein Glaube ist immer etwas an Jesus Christus. Der ist immer etwas, der uns motiviert, der uns bewegt, der uns neue Motive schenkt. Und an diesem Fall sind es eure Liebe zu allen Heiligen. Warum haben sie es diese Liebe in ihren Herzen auferweckt? Paulus geht sehr logisch nach und er sagt weiter, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Eine Hoffnung im Himmel. Wir haben ja gerade gehört, der gute Mann aus deinem Zeugnis sagte, danach gibt es nichts. Christen, die Jesus Christus kennengelernt haben, wissen, im Himmel eigentlich beginnt es erst richtig. Hier bereiten wir uns nur vor auf das, was wirklich sein wird, was einen Wert hat und wo wir eine Ewigkeit verbringen werden. Und er sagt, auf die, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Ja, aus der Bibel wissen wir das, welche Hoffnungen wir haben. Dass sie zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt und das in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Und jetzt kommt es um das Praktische. Woher haben sie das erkannt? So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Und jetzt, so langsam kommen wir dahin, von wo hat er gehört, von der Liebe zu Jesus Christus? Durch einen Diener. Der hat die Botschaft gebracht, er hat dort gedient, die Liebe zu Christus in ihre Herzen geweckt und sie haben in der Hoffnung auf das Ziel hin, haben sie begonnen, den Gläubigen in Liebe zu dienen. Schau mal, eine ganze Reaktion, ja, eine Reihenfolge, wie man aus dem Glauben hin praktisch wird. Was macht Paulus jetzt? Diese Nachricht ist ja so interessant, die ist schön, aber jetzt sagt Paulus, was sie jetzt machen. Die Motive, die die Gemeinde in Kolossea hatte durch die Erkenntnis Christi, hat sie bewegt, dass sie Liebe erweisen. Dies hat jetzt Paulus motiviert, für diese Gemeinde einzutreten und bei Gott zu bitten. Jetzt hören wir zu, was er vom Vers 9 sagt. 1. Kolosser 1, 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet. Dazwischen war ein Satz, als wir es wahrgenommen haben, dass es so ist. Ab diesem Tag an hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet. Womit? Und jetzt erfüllt. Sie haben ja einiges. Sie haben Gutes vorzuweisen. Und Paulus ist damit nicht zufrieden. Er sagt, ihr habt so eine gute Basis. Auf dieser Basis kann man jetzt was Gewaltiges aufbauen. Und jetzt hören wir nicht auf, bei Gott zu bitten und zu beten, damit in euch was ganz Großes geschehen kann. Die Basis ist da. Und jetzt sagt, deshalb hören wir auch nicht auf, seit diesem Tag für euch zu bitten und zu beten, dass ihr erfüllt werdet. Womit? Mit der Erkenntnis seines Willens. Wisst ihr, wir leben oft so, als würden wir nach dem Willen Gottes gar nicht fragen. Wir entscheiden, wir haben ja alles, wir haben ja keine Not. Wenn du in ein Land kommst, wo viel Not ist, da wissen die Leute, ich muss Gott bitten, damit ich Brot habe, damit ich Arbeit kriege, damit ich Kleider bekomme, damit ich geschützt werde. Wir haben so viele Rechte, unser Staat ist gut, wir haben Polizei, wir haben Sozialamt, wir haben alles. Wir brauchen gar nicht bitten. Uns ist dieses Bedürfnis, den Vater wirklich anzuflehen, dass er uns reich macht im Geistlichen, nicht da, weil wir materiell so reich sind. Dieses Materielle macht uns zu Schlafmützen. Wir bitten gar nicht mehr, Gott, mach aus mir etwas, was dir gefällt. Und hier sagt er, damit ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Und dann wie? In aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Die Erkenntnis, um die Paulus hier bittet, die ist nicht einfach, ja, ich möchte viel wissen, sondern geistliche Weisheit und göttliche Einsicht. Paulus möchte, dass sie sozusagen auf das Niveau Christi kommen. Christus hat öfter gesagt, Epheserbrief sagt uns das, dass wir wachsen sollen zu dem hin, der Jesus Christus ist, zu volles Mannes Reife. Das sind jetzt hier in andere Worten ausgeführter Gedanken. Ist das das Ziel? Nein. Paulus geht weiter, Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Also, und jetzt kommen wir auf den Wandel. Wir haben ja gelesen, aus dem Zeugnis hat Arthur uns gelesen, dass am Ende einmal unser ganzer Wandel vor Gott wird, die Bücher werden geöffnet und da wird gelesen und dann wird Gott uns richten, beurteilen, nach unserem Wandel heute. Und er sagt, damit das Urteil dann am Ende einmal gut ausfällt, müssen wir jetzt gut vorbereitet sein. Und genau das sind die Motive, die Paulus hier an die Gemeinde bringt. Damit ihr des Herrn würdig wandelt, ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar, in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Hier ist ein ganzer Katalog, worin und wodurch wir wachsen können. Zu allem, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Zu allem standhaften Ausharren. Haben wir dieses Bedürfnis überhaupt? Haben wir ein Bedürfnis, auszuharren? Und wenn denn, worin müssen wir ausharren? Wenn wir ein bisschen genauer hingucken, haben wir denn keine Versuchungen in dieser Welt. Wir sind materiell gut gestellt. Aber die Versuchungen sind so groß, wie sie noch kaum mal waren. Proportionell dem Wohlstandes sind die Versuchungen ganz groß geworden. Die Moral ist ja heute ganz runtergeschraubt worden. Und damit sind auch die Versuchungen da. Damit haben wir ganz viel eigentlich zu kämpfen. Und wenn hier Ausharren und Standhaftigkeit gefragt ist, dann heißt das, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen. Weil das passiert sehr schnell. Das ist noch allen Völkern immer passiert. Israel, dem auserwählten Volk, ist das immer wieder passiert. Wir sind auch nicht geschützt davon. Und deshalb sagt er, dass wir mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren in aller Langmut und Frieden. Wodurch? Welches Rezept haben wir in der Hand, dass wir das nachkommen können? Das sagt er im Vers 12 denn. Indem ihr dem Vater Dank sagt. Wofür? Der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligkeit im Licht. Wenn wir dem Vater Dank sagen, dann müssen wir ja einen Grund haben, wofür wir danken. Und dann müssen wir ja durchsortieren ein bisschen und prüfen, ja, wofür muss ich meinen Gott danken? Und wenn ich aufmerksam bin, dann wird die Liste mit einmal groß werden. Wir haben heute hier ein Zeugnis, war hier von dem Bruder, der hatte viel Grund zu danken, weil er in Bedrängnis war, ja? Und wir haben gesehen, er hat 3 Punkte mindestens aufgezählt, die alle sehr wichtig waren. Das war ein klares Zeugnis. Dankbar sein. Und hier sagt er hat uns tüchtig gemacht oder würdig gemacht, sind in anderen Übersetzungen. Woran? Teilzuhaben am Erben der Heiligen im Licht. Die Heilige, dass die Erbe werden haben, einst, gut, das leuchtet uns ein. Aber warum im Licht? Will jemand Erbe haben an der Finsternis? Und die wird es geben. Es wird am Ende Licht geben, da wird der Herr sein, dann werden wir teilhaben an ihm und dann wird es eine Finsternis geben, wo wir, wenn wir nicht Teil an ihm haben, ohne Gott ist Finsternis. Und es wird eine ewige Finsternis geben und die wird ohne Gott sein und die wird auch nie enden. Das haben wir aus der Offenbarung und aus der Bibel an vielen Stellen. Dies war sozusagen die Einleitung zu dem Wort, was ich weiter lesen wollte. Dies war an die Gemeinde gerichtet. Aber Gemeinde, das ist dann so ein bisschen allgemein. Jetzt möchten wir ein Wort lesen, das Paulus, der Apostel Paulus, an seinem Ziehsohn schreibt. 2. Timotheus Kapitel 2, Abvers 1. Da gibt er ihm Anweisung für den Dienst. Und er legt ihm wieder ans Herz, die richtige Motive zu haben, um motiviert einen Dienst zu tun. Er sagt nun, ich lese 2. Timotheus 2, 1, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist der Einstieg. Erstmal sagt er, du mein Sohn. Er erinnert ihn daran, weißt du, das Leben in Christus hast du durch meine Anweisung, durch die Begleitung. Er war sein Ziehsohn. Und er sagt, du hast vieles gekriegt. Und erinnere dich, sei stark in der Gnade. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wie können wir in der Gnade stark sein? Was ist Gnade? Was haben wir in der Gnade? Haben wir in der Gnade die Erlösung bekommen? Ist das die Gnade? Die Bewahrung, die wir jetzt erleben in unserem praktischen Leben, ist das Gnade? Dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und sein dürfen, ist das Gnade? Dass die Ewigkeit uns zugesprochen ist, ist das Gnade? Und so könnten wir jetzt eine lange Liste führen. Und er sagt, sei stark in der Gnade. Das heißt, lebe in den Gnadengaben, in dem Reichtum der Gnade, die in Jesus Christus dir geschenkt worden sind, lebe darin praktisch. Nimm da die Fülle. Die andere Bibelstelle sagt uns, wir haben Gnade auf Gnade, wir haben die Fülle der Gnade. Es mangelt nicht. Wenn die Gnade sozusagen, wie glauben würde, die geht aus, Christus liefert nach. Aber er braucht es nicht. Er hat die genug geschaffen von vornherein. Sie ist für uns da und er sagt, sei stark in der Gnade, lebe in sie. Aber sie ist nun Jesus Christus. Und dann kriegt er hier einen Auftrag. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lernen. Er möchte nicht, dass irgendwas Edles, Gutes, Rettendes, ja, so in der Ecke bleibt oder für uns persönlich nur bleibt. Er sagt, bitte, das, was du erkannt hast, übe dich stark in diesem aus und gib es auch weiter, dass das so viel wie möglich Menschen diese Gnade erkennen, erleben und in ihr Leben. Und das soll er weitermachen. Und dann kommt er persönlich zu ihm. Dann sagt er, dass er persönlich was sein soll. Einmal war das, gib es weiter, was du bekommen hast, und jetzt sei ganz persönlich. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Was bedeutet das? Du nun erdulde die Widrigkeiten. Hat Jesus Widrigkeiten erduldet? Die Aposteln, die Jünger Jesu, die haben so viele Widrigkeiten erduldet. Auch unsere Väter, viele, sind für ihren Glauben hingerichtet worden. Und er sagt, du erdulde. Die Widrigkeiten werden sein. Satan möchte nicht, dass wir Jesus dienen und deshalb werden Widrigkeiten kommen. Aber wie soll man das machen? Und jetzt bringt er uns hier drei Beispiele und sagt, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Ich glaube, für uns ist das nachvollziehbar, wenn wir an unserem Arbeitsvertrag denken. Da haben wir einen Vertrag unterschrieben und da ist alles denn drin. Arbeitszeiten, welche Aufgabe und so weiter und so weiter. Und dann auch die Entgeltung. Und dann steht auch drin, wenn dieses verletzt wird, gibt es dafür einen Grund für Kündigung. Und sogar Nebentätigkeit ist beim Arbeitgeber zu melden, oder? Nach deutschem Recht. Und er sagt hier, dass wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäft des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Und jetzt die Frage, ist das passiert in unserem Leben? Sind wir in den Dienst gestellt worden? Oder hat Jesus Christus uns berufen, die Bänke hier zu wärmen und dann wieder unsere Geschäfte nachzugehen? Wie hat der Herr mit uns gemeint? Versteht ihr? Die Frage müssen wir uns stellen. Was erwartet der Herr von uns im Glaubensleben als Zeugen? Die Apostel sagen, wir sind Zeugen. Ich glaube, wir sind alle Zeugen. Ob gute oder schlechte, wir sind immer Zeugen. Das Zweite sagt er dann, und wenn sich auch jemand im Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Hier bringt er ihm das Nächste. Das erste Mal war das die Treue angesprochen. Jetzt sagt er, bei all diesem musst du die richtige Motivation und Ziel vor Augen haben. Du musst zielstrebig sein. Wenn das aber nicht nach den Regeln geht, dann kannst du sogar ganz erster angekommen sein, aber du hast unterwegs einen Foul gemacht oder sonst was, dann wirst du einen Siegeskranz nicht bekommen. Das sind dann die Regeln. Sagt Jesus das nicht Gleiche? Wir werden das weiter hören. Paulus wird das uns noch weiter sagen. Und dann bringt er noch einen aus dem praktischen Leben, Vers 6, der Ackermann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Das ist eine Ermutigung, glaube ich, für Timotheus. Er sagt, wenn du gearbeitet hast und wenn du alles richtig gemacht hast, nach den Regeln, wenn du treu gewesen bist, dann wirst du auch so als Erster den Lohn haben. Du wirst nicht unbelohnt bleiben. So, diese drei Sachen bringt er. Und dann sagt er, bedenke diese Dinge. Wisst ihr, wir sind manchmal auch im Gottesdienst und Gedanken, die schweben irgendwo. Er sagt, pass auf, bedenke diese Dinge. Das, was ich dir gerade gesagt habe. Vers 7, bedenke die Dinge, die ich sage. Und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Und dann kommt ein Hinweis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Hier bringt er ihm, sagt, du sollst gut nachdenken. Und wenn du nachdenkst, dann halte vor deinen Augen den, der dir das Leben, den Dienst und die Gnade geschenkt hat. Diesen halte immer vor Augen. Mach dir keine Visionen, die abgetrennt davon sind. Jesus Christus und seine Gaben, das ist, was er vor Augen halten soll. Und zwar, er sagt, welcher Jesus Christus? Aus dem Stamm, aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Das letzte Zusatz kann uns vielleicht so ein bisschen eigenartig vorkommen. Es bestätigt nur, so habe ich immer gepredigt, genauso machst du es auch. Paulus sagt, das Evangelium Jesu Christi ist mein Evangelium. Ich verkündige nur dieses Evangelium. An der anderen Stelle sagt er, wenn jemand euch, auch wenn es Engel werden, ein anderes Evangelium verkünden werden, anathema. Und deshalb verstehe ich das in diesem Sinne. Und jetzt sagt er, ich sage dir ein Beispiel. Ich stehe in dem Dienst dieses Jesus Christus. Ich erdulde Leiden, Ketten, als Übeltäter wird er gehalten. Aber er sagt, das alles macht kein Problem. Dass er als Übeltäter beschimpft wird, dass er in Ketten ist, das ist alles kein Hindernis und hält nichts auf. Das Wort Gottes ist nicht gekettet. Liebe Geschwister, bis heute ist das Wort Gottes nicht gekettet. Wir wissen, dass in Syrien, in diese ganzen Länder da, wo heute Moslems zum Glauben kommen, die sind bereit, Märtyrer tot zu sterben, weil sie sagen, das Wort Gottes ist nicht gekettet. Das kann man nicht ketten. Und deshalb, wenn dieses Wort Gottes in uns leben wird, dann wird es zu einer Quelle des lebendigen Wassers. So sagt Jesus das. Vers 10, darum ertrage ich alles standhaft. Warum? Hier sind Motive und Motivation. Jetzt kommt erst die Motivation. Damit ertrage ich alles standhaft, um der auserwählten Willen. Und warum das noch? Damit auch sie die Errettung erlangen, die in Jesus Christus ist, mit ewigen Herrlichkeit. Die Errettung hat eine ewige Herrlichkeit als Ende. Und er sagt, dafür bin ich bereit, standhaft und alles zu erleiden, um der auserwählten Wille. Später in dem gleichen Kapitel wird er einen Satz sagen, der genau dieses bestätigt, wie er das versteht. Wir lesen jetzt Kolosser 1,24. Und da sagt er, dass er voller Freude ist, dass er diesen Dienst tun kann. Aber welcher Dienst ist es denn? Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Dieses Verständnis, das Paulus hier hat, warum er so motiviert ist, alles auf sich zu nehmen, alle Widrigkeiten, allen Widerstand, bereit ist auszuharren, um der auserwählten Willen. Und er sagt, ich freue mich in meinen Leiden, die um euretwillen er leiden muss. Und jetzt kommt ein Gedanke. Und ich möchte, dass wir aufmerksam zuhören, und um zu verstehen, was sagt er denn? Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines des Christuleibes, Wille, welcher die Gemeinde ist. Lasst sich die Gemeinde von Christus trennen? Kann man das trennen? Gemeinde und Christus. Christus sagt, ich bin das Haupt, ihr seid der Leib. Lasst sich doch nicht trennen. Und deshalb sagt er hier, Apostel Paulus hat eine Aufgabe als der Baumeister der Gemeinde, hat er einen Auftrag, das noch zu machen, was an den Aufbau der Gemeinde, nicht an der Erlösung. Er spricht hier nicht, dass er die Erlösung vollendet. Die ist vollbracht, die ist vollendet. Aber der Aufbau des Leibes Christi, der Gemeinde, der muss vollendet. Dafür hat er ja auch gebetet. Dafür hat er ja die Bitten gehabt, all diese Punkte aufgereiht, was noch alles vorhanden ist, wo man noch wachsen kann. Und dafür, um das Ziel zu erreichen, ist er bereit, in Leiden zu gehen für die Gemeinde, die nach aussteht. Er war dazu erwählt. Und jetzt kommen wir zurück zu den Versen 11 bis 13. Kolosser 1, 11, 13. Ich habe diesen Vorschub, weil der zu dem 10. Vers genau passte. Jetzt lese ich. Kolosser 1, 11 und weiter. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Hier bringt er drei Punkte und sagt, wenn dies so ist, dann wird dies so sein. Eine Reihenfolge, eine Folge, die ganz logisch ist. Wenn wir mitgestorben, mit Christus sind, so werden wir auch mitleben mit ihm. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Und jetzt ist ein schwieriger Punkt angekommen. Wenn wir verleugnen, die ganze Zeit war immer so ein Vergleich, wenn das sein wird, dann wird dies. Und wenn wir uns von dem, der uns die Rettung und die Gnade schenkt, abwenden, verleugnen mit unserem Leben, er sagt, dann wird er uns auch verleugnen. Und jetzt kommt ein Satz, der vielleicht widersprüchlich erstmal sich anhört. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Was heißt das? Wird jetzt alles revidiert, was davor gesagt wurde? Oder wird das bestätigt? Oder ist hier noch ein Gedanke dabei? Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Wisst ihr, und hier müssen wir stehen. Wenn wir irgendwas nicht einhalten, wenn wir irgendwas nicht bereit sind zu tun, zu dienen, in der Heiligung zu leben und so weiter, das ändert nicht an Gottes Verheißungen, an Gottes Ratschluss und am Ende in seinem Gericht. Er wird seinem Ratschluss und seinen Bestimmungen am Ende treu sein. Und was wird das sein? Wer mich verleugnet, so wird auch er verleugnet werden. Das wird stattfinden. Wir haben ja diesen Vers, wir kommen nochmal zurück, wo er gesagt hat, und Gott wird sagen, so wie ihr gelebt habe, das ist euer Gericht. Gott braucht uns gar nicht richten am Ende der Zeit. Er braucht nur die Bücher aufmachen und vorlesen, was wir gelebt haben und dazu Amen sagen. Das ist alles. Das, was wir in diesem Leben leben, das wird das Resümee des Endes sein. Und dann sagt er, Vers 14, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als nur zur Verwirrung der Zuhörer. Wir könnten jetzt über diese drei Verse auch anfangen zu diskutieren, zu sagen, ja, aber vielleicht und so. Er sagt, bezeuge ernstlich, dass man nicht um Worte streiten soll, sondern, Vers 15, dass er persönlich strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Er sagt, weißt du, streite nicht. Du persönlich nehme eine richtige Stellung ein, lebe aus den richtigen Motiven. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und dann kommt, das ist die Aufforderung. Und dann kommt, die unheilige, nichtige Schwätzereien aber meide, denn sie fordern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etliche Leute umstürzen. Wir haben hier gehört, er persönlich soll sich richtig verhalten und soll nicht sich mitreißen lassen mit unnichtigen Schwätzereien, denn die fördern die Gottlosigkeit. Ja. Ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür und so reiht er das alles auf. Warum haben manche Leute zum Umsturz des Glaubens geführt? Weil sie behauptet haben, der Herr ist schon gekommen und hat seine Gemeinde schon genommen. Wenn diese Botschaft hier erklingen würde heute Morgen, dann würden wir sagen, okay, wenn der Herr seine Gemeinde geholt hat, aber wir sind noch hier. Das wäre ja das Schlimmste, was uns überhaupt im Leben passieren kann, oder? Und er sagt, die bringen es um. Und dann kommt der 19. Vers. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen, trägt diesen Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das kommt mittendrin in diesem Text. Die Begebenheit stammt aus 4. Mose, wo Mose und Korach aufeinander kommen und Korach mit einmal behauptet, nicht nur ihr seid heilig, wir sind alle heilig. Und da kommt das so, und dann sagt Mose, Gott wird sprechen. Ich lese den einen Vers und gehen wir weiter. Und Mose sprach zu Korach, 4. Mose 16,5. Und Mose sprach zu Korach und zu seiner ganzen Rotte so, morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist, sodass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Und in 1. Korinther 8,3 steht, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und genau das stand jetzt im 19. Vers. Ich brauche noch ein paar Minuten und dann sind wir zum Schluss. Hier sind noch zwei Verse. 1. Kolosser 1,20. Da sagt er als Anschauungsbild. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zu Ehre, die anderen aber zu Unehre. Und jetzt das, was wir betrachten wollen, Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, von welchen? Von den Gefäßen, wo diese Schwätzerei, die Gottlosigkeit wie ein Krebsgeschwür ist und die alles Mögliche behaupten, das nicht auf dem Wort gegründet ist. Wenn sich jemand von solchem allen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherr nützlich. Das sagt er, Timotheus, das sollst du sein. Das ist das Bild, das du anstreben sollst, ein Stand. Von solchen sollst du gereinigt sein. Wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt dem Hausherr nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Zubereitet sein zu guten Werken, weil die guten Werke, das ist das Licht, das die Leute in uns sehen. Die guten Werke, die präsentieren den Christus in uns, nicht die Erlösung. Die Erlösung haben wir geschenkt gekriegt. Aber Jesus sichtbar machen können wir durch gute Werke, oder? Dann sehen Sie und fragen nach, warum tust du das nicht alles mit und lebst aber so? Das sind die guten Werke. Zum Schluss und zum Nachdenken drei Fragen. Und eine Frage, die Paulus stellt. Was hat dich bewegt, Christ zu werden? Einfach nachdenken. Manche müssen vielleicht jetzt schon 50, 60 Jahre zurückdenken. Aber was hat dich bewegt, Christ zu werden? Welche Motive waren es? Welche Motive halten dich ab, in den Gottesdienst zu gehen, die Bibelstunden zu besuchen, so zu leben, wie du zu entscheiden hast? Und aus welchen Motiven bist du willig, Dienste zu tun? Wisst ihr, Dienst tun aus falschen Motiven ist auch Sünde. Und deshalb ist die Frage, aus welchen Motiven machen wir Dienste? Sind die wirklich so ausgerichtet, dass unser Herr soll verherrlicht werden? Und zum Schluss lese ich Galater, die letzte Frage, die Apostel Paulus stellt, Galater 4,9. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja, viel mehr von Gott erkannt sind, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und unseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Er stellt die Frage an die Galater, wieso? Ihr wendet euch wieder dem zu, von wovon ihr weggegangen mal seid, und jetzt geht ihr zurück. Als Trost für uns zum Schluss, 1. Johannes 2,3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Amen.